Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen zurück zum 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Ich lese die Verse 1 bis 3. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Am vergangenen Sonntag haben wir uns die Frage gestellt, warum Paulus sich trotz aller Anfeindungen aus den Reihen der Gemeinde zu Korinth auch weiterhin um diese Gemeinde kümmerte. Die Antwort lautete, er wusste sich vor Gott und seinem Willen als von Gott berufener Apostel für alle Gemeinden verantwortlich. Er spricht in Kapitel 11 von seiner Sorge für alle Gemeinden. Er hielt ihnen die Treue. Das war auch der Grund dafür, dass er zu den Vorwürfen und Verleumdungen nicht einfach schwieg, sondern dazu sehr betont Stellung nahm, auch wenn er sich dadurch dem Verdacht aussetzte, er wolle sich nur selbst rechtfertigen, selbst profilieren, sich selbst empfehlen. Und dieser Unterstellung hält Paulus nun entgegen, dass er es absolut nicht nötig habe, sich selbst zu empfehlen. Auch benötigte er weder ein Empfehlungsschreiben für sie oder von ihnen, sie selbst seien ja, wie er schreibt, sein Empfehlungsbrief. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Empfehlungsbriefe waren damals üblich, um jemandem einen guten Eingang bei unbekannten Menschen in der Fremde zu verschaffen. Es war eine Art Referenz und auch im christlichen Umfeld machte man davon Gebrauch. Im Neuen Testament finden sich einige Beispiele dafür. Unter anderem empfahl Paulus eine Glaubensschwester namens Phöbe, die zur Gemeinde in Kenkrea gehörte, den Glaubensgeschwistern in Rom mit folgenden Worten. Römer Kapitel 16, am Anfang. Ich befehle euch, unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenkrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Also eine Art Empfehlungsbrief im Blick auf diese Glaubensschwester Phöbe. Das war also ganz normal und auch Paulus hat sich hat davon Gebrauch gemacht, von solchen Empfehlungsbriefen im Blick auf andere Geschwister. Es war also eine berechtigte Weise, sich vor irgendwelchen Betrügern zu schützen. Wer solch einen Brief vorweisen konnte, konnte sich also ausweisen und empfehlen. Und solch einen Empfehlungsbrief hatte Paulus selbst allerdings nicht nötig, also für seine Person nicht nötig. Er besaß ein lebendiges Empfehlungsschreiben vor den Gemeinden und auch vor der Welt. Es waren die Korinther selbst, die durch seinen Dienst zum Glauben an Christus gekommen waren. und dadurch zu neuen Menschen geworden waren. Ihr seid, so schreibt Paulus, unser Brief. Von einem Apostel konnte man erwarten, dass durch ihn Menschen zum Glauben an Christus kamen und durch ihn Gemeinden gegründet wurden. Wäre durch den Dienst des Apostels Paulus keine einzige Gemeinde entstanden, so hätte ihm dieser Empfehlungsbrief gefehlt. Paulus wurde also in seinem speziellen Dienst als Apostel von Gott durch solch einen Empfehlungsbrief legitimiert, als Apostel legitimiert. Und Gott hatte ihn dazu ermutigt, in Korinth das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus zu verkündigen, mit den Worten: Fürchte dich nicht, Paulus, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Apostelgeschichte Kapitel 18. Und so geschah es, dass Menschen in Korinth aus dem finstersten Heidentum für Christus gewonnen wurden, sodass Paulus ihnen dann später, wir lesen das im 1. Korintherbrief, in Kapitel 6, Folgendes schreiben konnte. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, das waren solche, die homosexuelle Beziehungen eingingen, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer, Verleumder oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Gott hatte den Dienst des Apostel Paulus bestätigt. Menschen in Korinth kamen zum lebendigen Glauben an Christus und bildeten dann eine Gemeinde vor Ort, eine lebendige Gemeinde. Die Gemeinde zu Korinth war sein Empfehlungsbrief. Und dieser Brief konnte von allen Menschen gelesen werden. So schreibt er hier: Ihr seid unser Brief, ihr selbst, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet. Ähnlich konnte Paulus es auch von der Gemeinde in Thessalonich bezeugen, die ja ebenfalls durch seinen Dienst entstanden war. Ich lese dazu einmal aus dem 1. Thessalonicher Brief einige Verse. Und ihr seid, so schreibt er den Thessalonichern, unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Sie waren also offensichtlich ein Brief Christi. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben, sagt der Herr Jesus in seiner bekannten Bergrede. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Die Frage nach der Legitimation unseres Dienstes ist nicht immer einfach zu beantworten und auch manches Mal, um nicht zu sagen oft, mit Anfechtungen verbunden. Zunächst ist es wichtig zu akzeptieren, dass nicht jeder in der Gemeinde Jesu zu einem so speziellen Dienst berufen ist, wie es bei Paulus der Fall war, der ja in der Reihe der 12 Apostel stand. Das ist klar, das ist uns allen klar. Auch hat nicht jeder die Gabe eines Evangelisten oder eines Lehrers. Ich spreche jetzt von speziellen Gaben, nicht von einer allgemeinen Aufgabe, ein Zeugnis zu sein. Doch haben alle in der Gemeinde Jesu die Aufgabe, am Bau des Reiches Gottes mitzuwirken, mit ihren unterschiedlichen Befähigungen. Erich Schnepel schreibt dazu Folgendes: Da die Gemeinde Jesu nie von einem allein gebaut wird, sondern immer viele daran teilhaben, darf jeder Jünger Jesu sich von Herzen mitfreuen, wenn sein bescheidenes Stück Teilarbeit zu dem Werden einer Gemeinde seines Herrn beitrug. Das ist auch für ihn echte Legitimation, dass Jesus ihn in seinen Dienst genommen hat. Für uns alle ist das Stück Gemeinde Jesu, an dem wir mitbauen durften und dürfen, das Siegel Jesu auf unseren Dienst. Das betrifft also jeden Einzelnen in der Gemeinde Jesu. Nicht nur bestimmte Gläubige, die den Lehrdienst, den speziellen Lehrdienst haben oder als Evangelisten tätig sind. Das betrifft jeden Einzelnen. Jeder Einzelne hat Teil am Bau des Reiches Gottes, arbeitet mit an einem Stückchen Gemeinde Jesu. Das ist wunderbar zu wissen. Ferner wollen wir bedenken, dass es im Reich Gottes ein Säen und ein Ernten gibt und nicht immer diejenigen, die säen, auch diejenigen sind, die ernten. Der Herr Jesus hatte eine Unterredung mit seinen Jüngern, nachdem er mit der Frau, der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hatte. Und da sagt er nun Folgendes zu ihnen. Sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugut gekommen. Also es gibt ein Säen, ein Ernten. Manche sind von Gott dazu berufen, zu säen. Sie sehen nichts von der Ernte, erleben es nicht, bis sie hier die Augen schließen und in der Ewigkeit ihnen das geoffenbart wird. Und manche sind von Gott dazu berufen, zu ernten. Und es gibt allerdings auch solche, die sind von Gott zu beiden berufen, zum Säen und auch zum Ernten. Sie mussten allerdings oftmals, da gibt es manche Beispiele dafür in der Kirchengeschichte, lange auf eine Ernte warten. Manchmal sehr lange. Und es war eine Wartezeit, in der Gott auch an ihnen selbst sein Gestaltungswerk getan hat. Gott arbeitet ja nicht nur an den anderen, er arbeitet ja auch an uns. Und manchmal heißt es, lange zu warten, bis Gott uns in eine gewisse innere Stellung hineingebracht hat in unserem Verhältnis zu ihm. Es sind Wartezeiten, Läuterungszeiten, Reinigungszeiten, Zeiten, in denen wir eben auch lernen, in Christus Jesus Geduld zu haben, auszuharren. In solchen Zeiten lernen wir es, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen. Wir möchten ja immer gerne schon etwas sehen, schnell sehen, möglichst gestern schon, wie man sozusagen pflegt. Aber so ist es nicht im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es immer wieder Beispiele dafür, dass Menschen, die im Glauben festhielten an den Verheißungen Gottes, wir denken beispielsweise an Abraham, lange warten mussten, bis sich diese Verheißungen erfüllt haben. Sie mussten es lernen auszuharren. Wie der Hebräerbrief sagt, durch Glauben und Geduld die Verheißungen erlangen, also die sichtbare Erfüllung der Verheißungen erlangen. Glauben und Geduld in Christus Jesus. Solche Durststrecken, in denen wir es lernen dürfen, auszuharren, zu geduldig zu sein, zu warten auf das, was Gott uns verheißen hat, dass es sich erfüllt. Solche Durststrecken sind dazu geeignet, offenbar zu machen, ob der Dienst, den wir tun, auch wirklich für uns eine Herzensangelegenheit ist. Bei Paulus war das der Fall. Sein Dienst als Apostel war nicht wie eine Fließbandarbeit, zu der man keine rechte Beziehung hat. Vielmehr steckte sein ganzes Herz in diesem Dienst. Er schrieb diesen lebendigen Brief mit viel Herzblut, was ihn dazu auch befähigte, das damit verbundene Leiden, und das kam ja bei Paulus wahrhaftig nicht zu kurz, zu ertragen. Er trug diesen Brief nicht in seiner Tasche, sondern in seinem Herzen, so dass er hier schreiben kann: Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben. In unser Herz geschrieben. Ein ganz wichtiges Wort. Ganz egal, wie die Korinther im Augenblick zu ihm standen. Sie waren in sein Herz geschrieben. Es gibt ein wunderbares Wort aus dem Propheten Jeremia, wo wir einen Einblick bekommen in das Herz Gottes. Und daran hat er auch ein Apostel Paulus in ganz besonderer Weise Anteil. Und das sehen wir in seinem Verhältnis und in seinem Verhalten der Gemeinde zu Korinth gegenüber ganz besonders. Ich lese uns einmal dieses Wort aus dem Propheten Jeremia. Ein wunderbares Wort. Da schauen wir tief hinein in das Herz unseres Gottes. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn, so heißt es Jeremia 31, Vers 20, ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Das sagt Gott zu einem Volk, das immer wieder dazu neigte, sich von ihm abzuwenden, ihm den Rücken zuzukehren und sich anderen Göttern und Götzen zuzuwenden. Wir haben ja alle von Natur aus eine tief sitzende Abneigung Gott gegenüber. Ist uns das eigentlich schon einmal bewusst geworden? Haben wir das Gott schon einmal so bekannt? Mir fällt das persönlich sehr, sehr schwer, das über meine Lippen zu bringen im Gebet. Herr, ich habe eine Abneigung von Natur aus, von meiner sündigen Natur aus, eine tiefe Abneigung dir gegenüber. Schrecklich, ja, dass wir sowas bekennen müssen. Reicht es nicht aus, zu sagen, Herr, du kennst auch mein Herz, du weißt, wie böse ich bin von Natur aus. Und wie ich zu allem Möglichen neige, aber nicht dazu, dich zu lieben und dir gehorsam zu sein und dir zu dienen. Du weißt das doch. Reicht das nicht aus? Muss ich ihm das so sagen, so offen sagen, Herr, ich habe eine tief sitzende Abneigung gegen dich. Schrecklich, ja, wenn man sowas bekennen muss vor Gott. Keine Zuneigung zu ihm, sondern eine Abneigung. Stellen wir uns vor, wir müssen das einem Menschen gegenüber äußern. Es fiel uns sehr, sehr schwer, ja, ihm das zu sagen. Aber so ist es um uns bestellt im Blick auf unseren himmlischen Vater. Und zu einem solchen Menschen sagt ja dann der Herr, denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Das heißt, der Herr antwortet auf unser Bekenntnis, auf unser Sündenbekenntnis, auf diese tiefsitzende Abneigung ihm gegenüber mit den Worten, ich kann ohne dich nicht sein. Ich kann ohne dich nicht leben, sagt der Herr zu uns, zu dir ganz persönlich heute Morgen. Ich will und kann ohne dich nicht sein. Und wenn ich dich auch hier und da hart anpacken muss, so bricht mir doch mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss. Ich kann nicht anders, sagt der Herr. Das ist unser himmlischer Vater, so ganz anders, als wir es sind von Natur aus. Das ist unser himmlischer Vater. Und an dieser Liebe hatte Paulus Anteil. Nicht nur, dass er sich so von Gott geliebt wusste, sondern dass er auch in dieser Liebe, die beispielsweise die Korinther, die sich ihm gegenüber so hässlich benommen hatten, liebte und nicht aufhörte, sie zu lieben. Mit dieser selben Liebe, mit der er sich von Gott geliebt wusste, liebte er auch in Christus die ihm anvertrauten Gemeinden. Und so dürfen die Menschen, denen wir zu dienen haben, als lebendiger Brief in unser Herz geschrieben sein, so sagt er ja. Ihr seid als Brief, als unser Brief in unser Herz geschrieben. Wir sind für immer miteinander verbunden. Für immer. Für immer und ewig. Das will er ihnen damit bezeugen. Und das konnten nun die Gläubigen in Korinth wahrhaftig nicht leugnen, dass sie selbst das Empfehlungsschreiben für den Apostel Paulus waren. Sie selbst waren der lebendige und der lebende Beweis dafür, dass der Geist des lebendigen Gottes den Dienst des Apostels an ihnen begleitet hatte. Wenn Gott auch Paulus und seine Mitarbeiter zur Verkündigung des Evangeliums gebraucht hatte, so war es doch Gott selbst, der durch seinen guten Heiligen Geist das Werk des neuen Lebens in ihnen getan hatte, sodass im Innersten ihrer Persönlichkeit, in ihrem Herzen ein wunderbares Werk der Gnade Gottes geschehen war. Es hatte sich an den Korinthern das Wort aus dem Propheten Hesekiel erfüllt. Hesekiel, Kapitel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und das war dort in Korinth geschehen. Sie hatten in Christus Jesus ein neues Herz empfangen. Sie waren zu neuen Kreaturen geworden. So kann Paulus hier schreiben, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich auf eure Herzen. Steinernen Tafeln erinnern uns an die Gesetzgebung durch Mose, als Gott seine Gebote auf steinerne Tafeln eingravieren ließ. Oder selbst das tat, mit seinem Finger, so heißt es, ja, selbst. Aber hier war noch etwas viel Größeres geschehen und hier haben wir schon einen Hinweis auf das, was Paulus dann in den nächsten Versen hier ausführt über die Herrlichkeit des neuen Bundes im Unterschied zu der Herrlichkeit des alten Bundes, des Gesetzesbundes. Hier haben wir schon einen kurzen Vorgeschmack davon. Durch den Glauben an Christus waren sie zu einem Empfehlungsbrief für Gott und dann auch für Paulus und seine Mitarbeiter geworden. Das Bild von den steinernen Tafeln, das weist nun schon auf die folgenden Verse hin. Lasst uns zum Abschluss nicht nur daran denken, dass andere durch den Dienst, den wir in der Kraft des Heiligen Geistes an ihnen tun, und jeder Einzelne unter uns in seinem Bereich und in seiner Art und mit seiner Begabung. Lasst uns nicht nur daran denken, dass andere Menschen dadurch zu einem Empfehlungsschreiben für Gott und auch für uns werden. Ein Empfehlungsschreiben sind auch wir für unsere Umwelt. Wir denken daran, dass wir heute den sogenannten Ewigkeitssonntag oder Totensonntag haben. Das wird ja heute alles ein bisschen feiner formuliert. Statt Totensonntag, wie man es früher nannte, sagt man heute eben Ewigkeitssonntag. Aber denken wir daran, wie viele Menschen es gibt, die jetzt heute an den Gräbern ihrer Lieben stehen, sie vermissen und je nachdem, wie frisch die Wunden noch sind, Tränen vergießen und keine lebendige Hoffnung haben im Blick auf die Zukunft, weder für sich selbst noch im Blick auf ihre Lieben. Das ist schrecklich. Paulus spricht von den anderen, also von denen, die Christus nicht haben, die keine Hoffnung haben. Sie haben keine lebendige Hoffnung. Wie kann man damit leben, fragt man sich. Wir haben diese lebendige Hoffnung und darin sind wir ein Brief Christi, auch an diesem Tag für solche, die keine Hoffnung haben. Vielleicht ergibt es sich ja mit dem einen oder anderen mal ein Gespräch darüber zu führen an diesem Tag, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, der Auferstehung von den Toten, dass wir das ewige Leben haben in Christus. Aber lasst uns auch immer wieder darüber staunend anbeten, dass wir selbst trotz unserer angeborenen Sündhaftigkeit durch Gottes Gnade, durch das Werk seiner Erlösung, durch das Blut seines lieben Sohnes und seine Auferstehung ein Brief Christi sind. Trotz unserer angeborenen Sündhaftigkeit oder um dieses Wort noch einmal aufzugreifen, trotz unserer angeborenen Abneigung Gott gegenüber, dürfen wir ein Brief Christi sein. Und wir sind es auch. Wir sollen es nicht sein, sondern wir sind es. War die Gemeinde in Korinth etwa vollkommen in ihrem Wandel? Ganz gewiss nicht. Und doch war sie ein Brief Christi, den Gott selbst mit seinem Geist durch den Dienst des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter geschrieben hatte. Gott schreibt in Christus, das wollen wir uns merken, und es ist ein tröstlicher Gedanke, Gott schreibt in Christus auch auf krummen Linien gerade. Und das tut er auch hier bei uns in unserer Gemeinde und im Leben jedes Einzelnen von uns. Er schreibt in Christus Jesus auf krummen Linien gerade. Und so schreibt Werner de Bohr in seiner Auslegung, nicht eine sittliche oder religiöse Vollkommenheit ist nötig, damit eine Gemeinde als Brief Christi gelten kann. Solange sie im Glauben steht, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus widerspiegelt und dem Wirken des Geistes Jesu Christi offen bleibt, sind die Schriftzüge, so nennt er es hier, die Schriftzüge des Christus an ihr sichtbar. Sie sind es dann vielleicht ganz besonders, wenn sich die Macht der Gnade und Treue Jesu an einer Gemeinde siegreich erweist, die von menschlichen Fehlern und irreführenden Strömungen ernstlich bedroht ist. In Korinth konnte niemand die Gemeinde Jesu kennenlernen, ohne auf die Wirklichkeit und Wirksamkeit des Christus zu stoßen. Sie waren also ein Brief Christi. Und so dürfen wir es auch sein. Und so wollen wir miteinander als Brief Christi nichts anderes rühmen als die Gnade Gottes, die in unserem Herrn Jesus Christus erschienen ist. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass diejenigen, die zu dir gehören, Herr Jesus, erkauft mit deinem kostbaren Blut, deren Leben du bist, du ganz allein, dass sie ein Brief Christi sind in dieser Welt. Hab Dank, dass auch wir dazu gehören dürfen, auch an diesem Brief arbeiten dürfen, was andere betrifft, aber auch selbst dieser Brief sein dürfen. Wir sind es auch. Ach Herr, trotz unserer Mängel, trotz unserer Fehlerhaftigkeit, Trotz unserer Sündhaftigkeit sind wir in dieser Welt, in Christus Jesus, ein Brief Christi. Wir preisen dich dafür. Amen.